Im Namen der Leiterschaft der Gemeinde möchte ich die Gemeinde herzlich grüßen. Es ist schon wahr, wie es das als Bruder Czanke uns einen Brief schrieb und uns einlud zu dieser Feier, dass er sagte, es ist auch euer Fest, euer Jubiläum. Das stimmt ja auch. Als ich mir Gedanken machte darüber, was ich nun so kurz sagen sollte, da gingen meine Gedanken zurück 85 Jahre. Eigentlich wurde unsere Gemeinde damals gegründet. Und drei Dinge kamen mir in Erinnerung. Drei scheinbar unscheinbare Dinge, die einen wesentlichen Beitrag leisteten zum Anfang der Gemeinde damals in unserem Dorf in Ungarn. Es begann alles mit einem einfachen Dorffriseur, der nicht einmal seinen eigenen Laden hatte, sondern von Haus zu Haus ging und die Männer frisierte. Aber er kannte den Herrn und durch ihn wurden Menschen interessiert in das Wort Gottes. Das Zweite, was mir auffiel, als ich darüber nachdachte, war, dass die Frauen des Dorfes zuerst empfänglich wurden für das Evangelium. Ein unscheinbarer Dorffriseur, Frauen waren am Anfang und die Gemeinde musste gleich am Anfang heftiger Opposition begegnen, aber da hat sich das Wort des Herrn bestätigt, dass er in Psalm 18,47 sagt, und das möchte ich eigentlich über das stellen, was ich sagen möchte. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils. Gott hat sich als der Lebendige erwiesen, damals am Anfang und dann in der ganzen Begleitung der Gemeinde bis heute. Er lebt. Er hat diese zarte Pflanze gepflegt, er hat sie bewahrt, er hat sie geführt, aus Ungarn heraus nach Niederbayern 1944, dann 1949 nach Riedlingen und dann hier die Gemeinde eigentlich bewahrt und gesegnet. Er hat seine Gemeinde gebaut, viele kamen zum Herrn, schon in Niederbayern und auch hier. Meine Frau und ich kamen auch in dieser Gemeinde hier zum Herrn und wir wurden auch dann drei Jahrzehnte lang von der Gemeinde unterstützt in unserer Arbeit in Pakistan. Der Herr hat sich erwiesen als der, der hier bezeichnet wird. Gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils. Das hat unsere Gemeinde, wenn ich das so sagen darf, erlebt. Das haben wir persönlich erlebt. Er war das feste Fundament unseres Lebens und der Gemeinde. Und er lebt. Er ist das auch heute noch. Er ist der Gott meines Heils. Er ist der Gott unseres Heils. Und das gibt uns auch Grund zur Hoffnung. Uns persönlich und auch unseren Gemeinden, beiden Gemeinden. Der Herr lebt. Der Herr sitzt auf dem Thron. Er ist der Herr der Gemeinde, der auch heute uns pflegt und führt und bewahrt. Und dafür dürfen wir ihm danken. Deshalb darf dies auch ein Gottesdienst sein, wo wir gerade es so tun, wie uns der Psalmist auffordert. Wir möchten den Herrn preisen, denn er lebt. Denn er ist unser Fels und er ist der Gott unseres Heils. Er lebt.
Vielen Dank, Bruder Becht. Bitte nehmen Sie Grüße an die Geschwister Ihrer Gemeinde mit. Wir hören nun ein weiteres Grußwort und zwar von Bruder Manfred Tesch. Bruder Tesch ist stellvertretender Leiter der Gemeinden im Landesverband Baden-Württemberg des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, Bitte kommen Sie doch nach vorne, Bruder Tesch.
Erstmal ein ganz großes Kompliment, wie ich hier reinkam, fiel mein Blick auf die Dekoration. Wer immer das auch gemacht hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen, finde ich sehr, sehr ansprechend. Liebe Gemeinde, Grußworte sind ja immer so ein bisschen auch eine Gratwanderung. Am meisten Zustimmung bekommt man bei der Ankündigung. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich habe auf der Homepage ein Bild von Martin Luther gesehen und werde versuchen, es mit ihm zu halten. Der soll ja mal in seiner etwas rustikalen Sprache gesagt haben, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin schon vorgestellt worden, Manfred Tesch ist mein Name, komme aus der Gemeinde Weinstadt-Endersbach. Das ist östlich von Stuttgart, so 20, 25 Kilometer. Ganz herzliche Grüße auch von meiner Heimatgemeinde. Wir haben in diesem Jahr 140-jähriges Gemeindejubiläum gefeiert. Das dauert noch ein bisschen, aber das sage ich nicht, um damit anzugeben. Aber da ist eine Geschichte überliefert aus diesen Anfängen in unserer Gemeinde. Da wurde einem jungen Mann die Sonntagskleidung versteckt, damit er nicht zu den Gottesdiensten bei diesen Wiedertäufern erschien. Von der gesellschaftlichen Achtung damals oder Ächtung damals vor 140 Jahren ganz abgesehen. Das waren schon harte Zeiten, wenn man von der Norm, wie man damals zu glauben oder zu leben hatte, abwich. Und ich denke, wir sind alle dankbar, dass wir heute hier ohne Angst und Repressalien euren 60. Gemeindebestehen hier am Ort feiern können. Danke für die Einladung an den Landesverband, dies mit euch so gemeinsam zu tun. Und so stehe ich einfach als stellvertretender Landesverbandsvorsitzender heute Morgen hier vor euch und habe einen ganzen Sack voller herzlicher Grüße und geschwisterlicher Grüße von uns als Landesverband mitgebracht. Als Gemeinden im Bund, evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, sind wir ja auch immer so ein ganz bisschen stolz, ich sage das mal so, dass die Ortsgemeinde autonom ist. Und sie ist und wir sind keinem theologischen Weisungsrecht unterworfen. Es entspricht einfach nicht unserem Verständnis, dass da, ich sag mal, oben jemand da ist, der für alle Gemeinden oder Gemeindemitglieder sagt, was sie zu glauben und zu Erkenntnisinhalte haben sollen. Und das will und das kann natürlich logischerweise auch der Landesverband nicht sein. Dieser Landesverband, dieser Zusammenschluss auf der regionalen Ebene, er versteht sich eher oder wir verstehen uns eher als Dienstleister für die Gemeinden. Das zu machen, das zu koordinieren, was eine einzelne Gemeinde nicht oder vielleicht nur unvollständig kann. So wie wir nur als Bundesgemeinschaft eine Ausbildungsstätte, eine zentrale Ausbildungsstätte für unsere Pastoren in Berlin haben können, denke, so gibt es auf der kleinen regionalen Ebene auch Möglichkeiten, voneinander und miteinander zu lernen oder Dinge zu tun, die eine eigene Gemeinde nicht kann. Ihr wisst, wir versuchen auf den jährlichen Landesverbandskonferenzen Impulse in die Gemeinde hineinzugeben. Und so waren die letzten 2 Jahre unter dem missionarischen Aspekt. Wir hatten in Karlsruhe damals Referate und eine Predigt zum Thema, wenn Mission Gemeinde formt. Und werden diesen Gedanken im März nächsten Jahres noch einmal aufgreifen und die einzelnen Erfahrungen der Gemeinden in Baden-Württemberg zusammentragen und uns darüber austauschen. Was habt ihr, was haben wir als einzelne Gemeinden voneinander zu lernen im Bereich Mission? Erfreuliches, aber vielleicht auch die Bereiche, wo sich unsere Hoffnungen nicht erfüllt haben. Als Landesverband arbeiten wir sehr eng mit dem Diakoniewerk Baden-Württemberg, unserer Gemeinden zusammen und unterstützen Gemeinden, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen in ganz schwierigen Situationen zu begleiten, wo die reine Seelsorge an ihre Grenzen stößt und professionelle Hilfe erforderlich ist. Hier ist derzeit gerade ein Beratungsnetzwerk im Entstehen und ich denke, dass Bedarf in unserer Gesellschaft da ist, das ist unstrittig. Mir kam so beim Vorbereiten der Gedanke, wir haben im Großraum Stuttgart in den letzten 14 Tagen 3 Menschen erlebt, die sich vor den Zug geworfen haben. Menschen, die nicht mehr weiter wussten. Und dieses Beratungsnetzwerk auf christlicher Basis, denke ich, das ist eine Chance, eine Ansprechstelle zu sein, auch für solche Menschen. Und ich denke, da passt der Leitsatz des Begründers oder Mitbegründers der deutschen Baptisten ganz gut, Johann Gerhard Onken, ganz gut hinein. Der hat mal seinen Auftrag so beschrieben, zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Die Heilsarmee hat das ganz kurz mal gesagt, Suppe, Seife, Seelenheil. Aber das ist das Gleiche, als Christen den Auftrag zu erfüllen, sich um Leib, Seele und Geist zu kümmern. Und ich nutze einfach mal die Chance, ein ganz bisschen vom Landesverband zu erzählen. Am Landesverband möchten wir für euch und alle anderen Gemeinden mit Schulungen und Seminaren die Gemeinden fit machen, um auf aktuelle Fragen Antworten zu finden. Das heißt logischerweise nicht, die Meinung und Erkenntnis des jeweiligen Referenten zu übernehmen. Aber es soll die Möglichkeit geboten werden, möglichst viele Aspekte zu bedenken, um daraus dann für die jeweilige Gemeinde die eigenen Folgerungen zu ziehen. Und nicht zuletzt ist ein ganz wesentlicher Teil des Landesverbandes das Gemeindejugendwerk mit einem eigenen Jugendpastor und einer hauptamtlichen Referentin für Kinder- und Jugendarbeit. Jungscharland. Mit einem breiten Angebot an Freizeiten und einem umfangreichen Schulungsangebot für die Arbeit mit Kindern. Persönlich bin ich in meinem Aufgabenbereich im Landesverband für dieses Gemeindejugendwerk zuständig. Wer es nicht kennt, einfach mal Interesse hat, ins Internet gehen, Google nehmen, GJW Baden-Württemberg eingeben und da findet ihr jede Menge Informationen noch dazu. Ich habe persönlich in meiner 28-jährigen Mitarbeit in der Gemeindeleitung und davon waren 16 als Gemeindeleiter und Ältester sehr viel von diesem Schulungsangebot des Bundes und der Landesverbände profitiert. Und wahrscheinlich ist es mir deshalb so wichtig, dieses Angebot den Gemeinden nahezubringen und irgendwie auch ein Stückchen schmackhaft zu machen. Liebe Gemeinde Riedling, 60 Jahre Gemeinde hier am Ort. Ich vermute, es wird nicht so sehr viel anders gewesen sein wie in meiner Gemeinde, wie in fast allen Kirchen und Gemeinden, unabhängig vom jeweiligen Bekenntnis, ist immer auch ein Stückchen Auf und Ab damit verbunden. Und wie beruhigend ist es zu wissen, dass in diesem Auf und Ab unser guter Vater im Himmel auch in schwierigen Situationen seine Gemeinde in der Hand hält, trotz aller Fehler und Schwächen, die leider immer wieder da auftreten, wo Menschen miteinander leben. Da bilden auch wir Christen leider keine Ausnahme, zumal wir dann manchmal ja auch noch mit unterschiedlichen Erkenntnissen zu kämpfen haben. Aber weil wir alle um die Vergebung wissen, dürfen wir damit leben und dürfen wir ja auch immer wieder neu anfangen. Liebe Gemeinde, es ist unser Wunsch als Landesverband, mit euch, mit allen Gemeinden hier in Baden-Württemberg einen regen, intensiven Austausch zu haben über das, was euch beschäftigt, was uns beschäftigt, wo wir voneinander lernen können. Und es wäre schön, wenn dieser Wunsch, ich sag das mal, noch mehr in Erfüllung gehen würde. Mit der Bitte Salomos, die er bei der Tempeleinweihung formuliert hat, möchte ich schließen. Und sie ist zugleich auch unser Wunsch als Landesverband an unseren guten Gott und Vater für euch als Gemeinde. Im 1. Korinther 8, Vers 29 heißt es, lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht. Das hat damals Salomo gebetet und das ist unser Wunsch an unseren guten Vater im Himmel, dass er auch das so für euch als Gemeinde tun wird. Und wir wissen, er steht zu seinen Zusagen. Alles Gute und Gottes Segen für eure Arbeit hier am Ort und noch einmal einen herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum. Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns Taten sehen. Und ich habe noch einen kleinen süßen Gruß mitgebracht. Jubiläen sind ja meistens eher etwas für Erwachsene. Und da wollte ich ganz bewusst etwas für unsere jüngeren Besucher tun. Ihr habt ja auch Kinder- und Jugendgruppen. Und ich habe sinnigerweise jetzt, ihr seid 60 Jahre alt, 60 solcher Stangen hineingetan für die jungen Leute. Wann und wo ihr das in den Gruppen verteilt, das bleibt eurer Kreativität überlassen. Und weil ich keine Schleichwerbung machen möchte, sage ich auch nicht, dass das von Giotto so kleine Kekse sind.
Vielen Dank, Bruder
Tisch. Ich würde dir das mal so stellvertretend in die Hand.
Ja? Alles klar, danke dir.
Ja, vielen Dank, Bruder Tesch. Bitte nehmen Sie auch herzliche Grüße an Ihre beiden Kollegen in der Leitung des Landesverbandes, den Bruder Bruns und den Bruder Baumann mit. Wir hatten Sie ja vor 2 Wochen hier kennenlernen dürfen. Wir hören auf Gottes Wort aus dem 2. Buch Samuel, Kapitel 24. Zweites Buch Samuel, Kapitel 24, die Verse 10 bis 17. David hatte eine Volkszählung durchführen lassen und nun berichtet Gottes Wort, was danach geschah. Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz. Und David sagte zum Herrn: Ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und als David am Morgen aufstand, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten Gad, dem Seher Davids, wie folgt: Geh hin und rede zu David, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor. Wähle dir eins davon, das ich dir tue. Und Gad kam zu David und teilte ihm das mit und sagte zu ihm: Sollen dir 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen? Oder willst du 3 Monate vor deinen Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen? Oder soll 3 Tage lang Pest in deinem Land sein? Nun überlege und sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und David sagte zu Gad: Mir ist sehr Angst, lass uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß. Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Da gab der Herr die Pest in Israel, vom Morgen an bis zu der bestimmten Zeit, und es starben von dem Volk von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Und als der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten, da hatte der Herr Mitleid wegen des Unheils, und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk vernichtete: Genug, ziehe jetzt deine Hand ab. Der Engel des Herrn war aber gerade bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zu dem Herrn und sagte: Siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext, der so ein Stück Leitfaden sein soll, nicht im Sinne einer wörtlichen Auslegung, aber seines Hauptgedankens, 1. Petrus 5, Vers 5. Wer nachschlagen will, ob es da wirklich steht, darf gerne seine Bibel zur Hand nehmen. 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, vielleicht sogar wahrscheinlich seid ihr ein bisschen überrascht. Die Worte, die wir aus der Heiligen Schrift als Lesung und auch als diesen Predigttext gehört haben, sind für eine Jubiläumsfeier eher ungewöhnlich. Da scheinen uns Worte nach dem Grundton des ersten Liedes, das wir vorhin gesungen haben, passender: Du Herr, Herr, du hast Großes an uns hier getan. Und in der Tat, liebe Geschwister, der Herr hat Großes getan. Bruder Becht hat es schon ganz kurz in seinem Grußwort aufklingen lassen. Wir werden sicher auch davon noch mehr hören, beim Gemeinderückblick heute Nachmittag etwa. Und dennoch, und das wird euch nun wiederum weniger überraschen, sind diese Worte mit Bedacht gewählt. Bei Aufräumarbeiten im Archiv der Gemeinde kamen mir recht früh Daten in die Hand über das Werden der Gemeinde in die Hand. Und daraus ergab sich, dass wir im Jahr 2009 das 60-jährige Bestehen feiern können. Mit dieser Erkenntnis ging ich in den Bruderrat und ich habe gemerkt, die Brüder haben eine deutlich gebremste Begeisterung, dieses Jubiläum überhaupt zu feiern. Damals war ich überrascht. Im Gespräch mit den Brüdern ist mir aber schnell aufgegangen, diese Bedenken sind berechtigt. Wer sind wir im Jahr 2009, dass wir fröhlich, jubelnd dieses Jubiläum feiern könnten? Denn Jubiläum hat ja mit Jubeln zu tun. Gewiss gibt es viel Grund zum Dank und zum Jubeln, wenn wir auf diese 60 Jahre des Handeln Gottes in der Eichenau zurückblicken. Das fängt an mit den großen Wundern Gottes bei der Gemeindegründung. Nicht ohne Grund steht am Eingang unserer Kirche das Wort, ich habe es für diejenigen, denen es vielleicht noch nicht aufgefallen ist, den Gästen mitgebracht auf Bild. Dies ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Überwältigt von der Größe des Handelns Gottes haben die Geschwister vor fast 60 Jahren dieses Wort am Eingang der alten Kirche angebracht. Bei der Renovation wurde noch der Vorbau davor gesetzt, deshalb ist es heute schon im Vorraum, ursprünglich außen am Haupteingang. Dies ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Vom Wunder von Riedlingen wurde viel gesprochen und geschrieben. Und als ich mich mit der Gemeindegeschichte, insbesondere der Umzugs- und Gründungsphase beschäftigt habe, hat mich das stark an den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten und an den Einzug ins verheißene Land erinnert. Nur mussten hier keine Kanaaniter vertrieben werden, im Gegenteil, die Gemeinde fand freundliche und großzügige Aufnahme in Riedlingen. Aber die Führungen Gottes haben für mich viele Ähnlichkeiten. Es ist ja zutiefst beeindruckend und bewegend, wie Gott die Gemeinde geführt hat. Wie er Jahre und Jahrzehnte lang vorbereitet hat. Und wie er dann im entscheidenden Moment alles zusammengefügt hat. Das bereitstehende, das von Gott bereitete Gelände hier in der Eichenau, den gläubigen Bürgermeister, den radelnden Bruder Trautmann, verschiedene Ämter und Behörden, die bereit waren, bürokratische Hürden zu überwinden, dass auch die Witwen und Waisen mit hierher kommen konnten und die Ansiedlung überhaupt so möglich war. Ja, liebe Geschwister, wenn Gottes Stunde gekommen ist, dann fügen sich alle Fäden in traumwandlerischer Sicherheit zusammen und uns Menschen bleibt vor Staunen der Mund offen. Ja, so hat Gott gehandelt. Und wir können gar nicht genug dankbar sein und ihn darum loben. Und Gott hat ja noch viel mehr getan. Schon im Übergangslager in Niederbayern hat es eine erste Erweckung gegeben. Und hier in der Eichenau schenkte Gott weiteres Wachstum. Viele Menschen kamen zum Glauben durch den Dienst der Gemeinde. Im weiten Umfeld um Riedlingen können wir immer wieder auf Spuren des Segens stoßen, die von dieser Gemeinde ausgegangen sind. Gott hat über Jahre und Jahrzehnte reich gesegnet. Immer wieder auch Menschen, die heute nicht mehr dazugehören, denen man so begegnet, bestätigend: Ich war auch in der Eichenau, dort bin ich zum Glauben gekommen, dort hat mein Leben ganz wesentliche geistliche Impulse bekommen. Gott hat reich gesegnet. Aber dann ist da auch das andere. Nicht nur Gott hat gewirkt in diesen 60 Jahren. Auch Menschen waren am Werk. Und es ging oft allzu menschlich, leider wohl manchmal auch unmenschlich zu. Bei allem Segen, bei aller guten und festen Gründung im Wort Gottes gab es viele Spannungen, liebloses, unbrüderliches und ungeistliches Verhalten. Menschen verließen die Gemeinde wieder oder wurden ausgeschlossen. Gewiss, es mag gute Gründe geben, eine Gemeinde zu verlassen. Es mag auch gute Gründe geben, Menschen aus einer Gemeinde auszuschließen. Aber neben berechtigten geistlichen Erwägungen haben hier auch viel menschliche Willkür und viel Unbarmherzigkeit gewaltet. Und der Herr ließ zerbrechen, was durch seine Gnade aufgebaut worden war. Beides muss uns bei diesem 60-jährigen Jubiläum vor Augen stehen. Wir wollen den Segen, das Großartige, das Gott gewirkt hat, nicht kleinreden. Angesichts der Güte Gottes darf unser Herz des Dankens voll sein an diesem Tag. Wir dürfen aber ebenso wenig unsere Schuld, unser Versagen und den Schaden übergehen, der angerichtet worden ist. Und deshalb waren wir uns im Brüderkreis schnell einig, wenn wir dieses 60-jährige Jubiläum begehen, dann können wir das nicht unbefangen fröhlich tun, wie man vielleicht sonst üblicherweise solche Jubiläen feiert, sondern dann muss es geschehen im gebotenen Ernst und in aller Demut, dass Gott uns trotz allem bis zum heutigen Tag erhalten hat. Dann kann dieses Jubiläum nicht einfach nur ein Tag des Jubels sein, der soll nicht zu kurz kommen, aber das darf nicht alles sein, sondern es muss auch ein Tag der Buße sein. Wir wollen unsere Schuld erkennen und uns für unsere Schuld beugend vor Gott. Deshalb habe ich dieses Wort ausgewählt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, die sich nicht beugen. Aber den Demütigen, die sich beugen unter ihre Schuld, denen gibt er Gnade. Gewiss, als es vor 7 Jahren dann zur großen Spaltung der Gemeinde kam, da dürfte auf beiden Seiten Schuld geschehen sein. Aber, liebe Geschwister, Buße und Demut besteht nun gerade nicht darin, die Schuld der anderen zu erkennen und aufzuzeigen. Buße und Demut haben ihr Werk vielmehr darin, die eigene Schuld zu erkennen und vor Gott und wo nötig auch vor Menschen zu bereinigen. Das und nur das ist der Weg, der Verheißung hat. Und dieser Weg hat Verheißung. Gott zerbricht, um zur Buße zu führen und einen Neuanfang zu ermöglichen. Gott zerbricht in aller Regel nicht, um zu zerstören, sondern um wieder aufzubauen. Allerdings gilt es, Gottes Gericht als Ruf zum Neuanfang in allem Ernst zu erkennen und zu nutzen. Wo dies nicht geschieht, folgt auf den Zerbruch die endgültige Verwerfung. Wir sehen das sehr deutlich an den ersten beiden Königen Israels. Die Lesung aus dem 2. Samuelbuch hat uns da schon hineingenommen. Da war auf der einen Seite der beeindruckende Saul, der erste König Israels, ganz ein Mann nach dem Herzen des Volkes. Groß, sagt die Bibel, eines Hauptes Länge, größer als alle in Israel. Ein König, zu dem man im wahrsten Sinn des Wortes aufsehen konnte. Ein Mann, der was hergemacht hat. Ein Mann, der die Szene beherrschte, wo immer er auftrat. Entschlossen, mutig, tapfer. In kurzer Zeit hatte er ein schlagkräftiges Heer aufgestellt, mit dem er den Feinden Israels wirkungsvoll entgegentrat. Aber am Ende seines Lebens steht das Urteil Gottes. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten. Gerade jetzt hätte der Herr dein Königreich über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Auf der anderen Seite David, unscheinbar. So unscheinbar, dass ihn nicht einmal der eigene Vater vom Feld holen ließ, als es darum ging, den neuen König für Israel zu finden. Selbst dem eigenen Vater war klar, der kann's sowieso nicht sein. Aber gerade über seinem Königtum stand von Anfang an das Wort Gottes. 1. Samuel 13, 14. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Was hatte David dem Saul Entscheidendes voraus? Warum war David ein Mann nach dem Herzen Gottes, Saul aber nicht? War Saul etwa ein wüster Sünder? David dagegen führte ein feines, untadeliges und Gott wohlgefälliges Leben? Ganz und gar nicht. Wenn wir den Saul anschauen, dann war das ein anständiger Kerl. Das Schlimmste, was dem Saul vorzuwerfen war, er hatte selbst geopfert, bevor er in den Krieg zog. Und er hatte die besten Schafe und Rinder der Amalekiter nicht getötet. Er hat es einfach nicht übers Herz gebracht, diese herrlichen Tiere umzubringen, obwohl Gott ihm genau das geboten hatte. Beides aber, liebe Geschwister, nach menschlichem Verständnis, doch eher verständliche Verhaltensweisen. Wenn wir dagegen auf David schauen, dann muss unser Urteil deutlich ungünstiger ausfallen. Als sein Heer gegen die Feinde in den Krieg zog, da ließ er sich zu Hause gut gehen. Er sah die Frau seines Nachbarn. Er brach die Ehe mit ihr, sie gefiel ihm. Die Frau wurde schwanger, die Sache drohte aufzufliegen. Da ordnete David zur Vertuschung der ganzen Sache an, ihr Mann hat bei einem militärischen Himmelfahrtskommando an vorderster Front in den sicheren Tod geschickt zu werden. Und so geschah es. Saul, ein anständiger Kerl, David, ein Mörder und Ehebrecher. Wer von beiden war da wohl der Bessere? Das menschliche Urteil steht, denke ich, schnell fest. Aber Gott urteilt ganz anders. Aus einem einzigen Grund. Beide hatten gesündigt. Beide hatten Gottes Gebote übertreten. Beide wurden von Gottes Boten zur Rede gestellt. Saul aber redete sich vor Gott heraus. Er fand wortreiche und wohlklingende Erklärungen für sein Tun, aber er tat nicht Buße. Er war nicht bereit zu erkennen, dass er vor Gott Unrecht gehandelt hatte. Er war nicht bereit, sich zu beugen. Und so beugte ihn der Herr. Liebe Geschwister, das müssen wir immer wieder in ganzem Ernst sehen. Wer nicht bereit ist, selbst sich zu beugen, der wird vom Herrn gebeugt und das tut viel mehr weh. Mit dem einst so hoffnungsvollen Leben des Saul ging es steil bergab. Der Herr zog seine Hand von ihm zurück und gab ihn der Verbitterung und dem Hass unter dem Einfluss böser Mächte preis. Gott verwarf den König, den er einst über sein Volk gesetzt hatte. Die letzte entscheidende Schlacht seines Lebens verlor er und stürzte sich selbst in sein Schwert. David war, zumindest menschlich betrachtet, der viel größere Sünder. Und auch in Gottes Urteil wiegen Ehebruch und Mord schwer, sehr schwer. Aber David tat Buße. Als Gott ihm seine Sünden vor Augen stellt, da redet sich David nicht heraus. Er beugt sich vor Gott und sagt, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm die Missetat weg deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht getan. Liebe Geschwister, es ist interessant und eine unheimlich wichtige Beobachtung. In diesem Vers kommt dreimal das Wörtlein Ich vor. Und unsere Predigen war ja üblicherweise nicht den Egoismus, die Ich-Sucht. Aber es gibt Stellen, da ist das eigene Ich ganz wichtig. Nämlich, wo es um das Erkennen der eigenen Schuld geht. Dreimal sagt David, ich. Ich habe gesündigt. Ich hab's getan. Ich habe töricht gehandelt. Er sagt nicht, die widrigen Umstände waren schuld oder die schlechten Ratgeber oder was uns auch an Ausreden immer einfällt, von Adam angefangen, die Frau, die du mir gegeben hast. Nein, David sagt, ich. Und so beugt sich David demütig vor Gott. Und das Urteil Gottes über diesem Leben eines Ehebrechers und eines Mörders bleibt in atemberaubender Weise stehen. Über dem Leben eines Mörders und Ehebrechers, liebe Geschwister, steht und bleibt stehen bis zum Ende und wird in der Apostelgeschichte wieder aufgegriffen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Buße getan hat, weil er sich gebeugt hat. Ich will die ganze Anwendung der heutigen Predigt auf diesen einen Punkt beschränken. Dort sind zwar Personen, hier und heute geht's um Gemeinde, nicht um einzelne Menschen, sondern um Gemeinde und Gemeinschaft. Aber die geistlichen Grundprinzipien, nach denen Gott handelt, sind in beiden Fällen die gleichen. Wenn wir heute auf unsere Gemeinde schauen, wenn wir zurückblicken auf ihre 60-jährige Geschichte, dann ist es keine Frage, ich habe es ausgeführt, in diesen 60 Jahren ist viel, sehr, sehr viel Gutes geschehen. Aber auch viel Unrecht. Und irgendwann hat Gott seine Hand zurückgezogen und unsere Gemeinde dem Gericht preisgegeben. Das sage nicht einfach ich. Die innere Erschütterung über diese Erkenntnis stand über den leidenden Brüdern, als ich sie vor gut 2 Jahren kennengelernt habe und die Gemeinde. Und wie auch immer wir die Vorgänge vor, während und nach der Spaltung im Einzelnen deuten, im Grundsatz bleibt unumstößlich, die Spaltung vor 7 Jahren war ganz gewiss Gericht Gottes. Spaltung ist immer die Folge von Sünde, mindestens auf einer Seite, meist auf beiden Seiten. Denn Gott will, dass seine Kinder eins sind. Wir haben einen Herrn, wir haben einen Geist, wir sind durch eine Taufe in den einen einzigen Leib Jesu hineingetauft und die Einheit seines Leibes, die Einheit dessen, was Gott zusammengefügt hat. Und ich sage es ganz konkret auch für hier, was Gott in der Eichenau miteinander hat wachsen lassen, darf nicht durch menschlichen Eigenwillen zerstört werden. Spaltung ist immer das Ergebnis von Ungehorsam. Ich sage das aber ganz ausdrücklich, damit keine Missverständnisse entstehen. Ich sage es nicht in Richtung der Geschwister, die gegangen sind. Ich sage es in unsere Richtung. In unsere Richtung, die wir aus Mangel an Liebe und an vielen anderen Dingen die Spaltung nicht verhindern konnten. Spaltung ist immer das Ergebnis von Ungehorsam, von Lieblosigkeit, von menschlicher Geltungssucht und von Unbußfertigkeit. Auf welcher Seite nun mehr Lieblosigkeit, mehr ungeistliches Denken, Reden und Handeln, mehr Unbußfertigkeit war, darüber zu urteilen, steht mir nicht zu. Gott allein wird es wirklich wissen. Das aufzurechnen und abzuwägen ist aber auch gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, innezuhalten, uns zu beugen und zu bekennen, wir haben gesündigt. Wir. Lernen wir das von David. Ich habe gesündigt. Ich hab's getan. Herr, zeige uns unsere Verfehlungen und gib uns Demut, uns in aller Konsequenz unter unsere Schuld zu beugen. Lass uns Demut vor dir und wo nötig auch vor den Menschen haben, an denen wir schuldig geworden sind, denen wir lieblos begegnet sind, die wir verletzt haben, dass wir Buße tun und um Vergebung bitten. Buße und Umkehr fängt nicht beim anderen an. Sie beginnen bei mir, in meinem Herzen, in meinem Stehen vor dem Angesicht Gottes. Liebe Geschwister, ich kenne unsere Gemeinde nun seit 2 Jahren. Ganz gewiss durchschaue ich viele Einzelheiten nicht. Und obwohl ich doch manches mitbekommen habe, sind mir viele Details der Vorgeschichte unbekannt. Und ich habe nicht wie ihr hautnah miterlebt, wie sich Spannungen in engsten Freundes- und Familienkreisen aufgebaut haben und weshalb letztlich der Zerbruch der Gemeinde nicht mehr zu verhindern war. Aber eines habe ich erkannt und eines darf und muss ich als Hirte und Pastor dieser Gemeinde sagen, wir haben viel Grund zur Buße. Wir waren in erschreckender Weise hartherzig, lieblos, ungeistlich, unbrüderlich. Im Grunde unseres Herzens wissen wir das alle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir wissen alle, dass viel Unrecht und Ungeistliches in unserer Gemeinde geschehen ist. Es trat uns vielleicht nicht immer so dramatisch vor Augen, weil vieles überblendet war vom äußeren Glanz der Gemeinde. Aber jetzt ist der Lack ab, der Glanz ist verblichen. Und auch dafür, das weiß ich, sind viele unter uns, vielleicht auch alle, in gewisser Weise dankbar. Nämlich in der Weise, dass Gott uns, nachdem der äußere Glanz weg ist, nötig klarer zu sehen. Gott hat den schönen Weinschein weggenommen und uns unser wahres Sein in all seiner Sündhaftigkeit aufgedeckt. Diese Erkenntnis ist da, das stelle ich dankbar fest. Und sie ist verbreitet da in unserer Gemeinde, das stelle ich auch dankbar fest. Und dafür haben wir auch viel Grund, dankbar zu sein. Das ist nämlich ein Wirken des Geistes Gottes, wenn er uns das aufdeckt. Aber ist diese Erkenntnis da in aller Tiefe, im letzten unausweichlichen Ernst? Ist sie so da, dass sie uns, zumindest soweit es an uns liegt, ohne Wenn und Aber zur Versöhnung treibt? Denn Versöhnung muss sein. Ich rede von Versöhnung, nicht von Vereinigung. Darin sind sich im Moment beide leitenden Brüderkreise beider Gemeinden einig, es steht zu viel an Verletzungen, zu viel an Verbitterungen, zu viel an unausgeräumter Schuld zwischen uns, als dass wir von Vereinigung heute reden könnten. Aber von Versöhnung können wir reden und von Versöhnung müssen wir reden. Anders können wir diesen Tag angesichts der inneren und äußeren Zerrissenheit gar nicht begehen. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wie heißt unsere Botschaft? Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Liebe Geschwister, wie aber wollen wir Botschafter der Versöhnung sein, wenn wir selbst unversöhnt neben unseren Geschwistern leben. Dass wir unversöhnt neben unseren Geschwistern leben, das ist ein geistlich gänzlich untragbarer Zustand. Ich sage es noch einmal, das ist ein geistlich gänzlich untragbarer Zustand. Wenn dieser Zustand auf Dauer bestehen bliebe, würde mindestens eine Seite, wenn nicht beide, ihr Sein vor Gott und in Gott in Frage stellen. Ich darf an dieser Stelle sagen, Und ich freue mich auch sehr, dass ich das sagen darf. Es sind allererste Gesprächsansätze da zwischen den beiden leitenden Brüderkreisen. Erste Ansätze, das Gespräch zu suchen mit dem Ziel, Schuld auszuräumen und den Weg der Versöhnung zu beschreiten. Wir haben ihn noch nicht bestritten, das liegt noch vor uns. Aber ich bin unserem Herrn von Herzen dankbar, dass wir heute, 7 Jahre nach der Spaltung, wenigstens da sind, dass wir auf beiden Seiten über diesen Weg ernsthaft nachdenken. Das ist viel. Das ist erfreulich viel nach all dem Schweren, das geschehen ist. Und das könnt ihr viel besser beurteilen als ich. Aber nun möge Gott uns Gnade schenken, dass wir über den Weg der Versöhnung nicht nur nachdenken, sondern dass wir ihn gehen. Und das bedeutet für uns, liebe Geschwister, sind wir bereit, schonungslos in die Abgründe unseres Herzens hinabzusehen? Sind wir bereit, uns alles vom Herrn zeigen zu lassen, wo wir an unseren Geschwistern schuldig geworden sind? Und sind wir bereit, uns vor Gott und wo nötig auch vor den Geschwistern zu beugen? Wir reden nicht von dem, wozu die anderen bereit sind. Das ist deren Thema im Angesichte Gottes. Unser Thema ist die Frage, sind wir bereit? Wenn wir nicht bereit sein sollten, mehr als nur nachzudenken, liebe Geschwister, dann wird der Herr seine Hand von uns nehmen. Dann wird der Leuchter unserer Gemeinde wegstoßen vor seinem Angesicht. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Dann wird es unserer Gemeinde gehen wie Saul. Sie wird ein jämmerliches Ende nehmen, fern vom Herrn. Wenn wir aber bereit sind, dann wird über uns und unsere Gemeinde das Urteil Gottes stehen. Ein Mann, eine Gemeinde nach Gottes Herzen. Trotz all unserer Schuld, trotz all unserem Versagen wird sich der Herr erbarmen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und groß, sagt Jesus, groß ist die Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wie groß, liebe Geschwister, wird erst die Freude im Himmel sein, wenn eine ganze Gemeinde Buße tut. Wenn eine ganze Gemeinde, die sich zerstritten hat, Schuld ausräumt und sich versöhnt. Lasst uns beten, dass Gott Gnade gibt, dass wir uns nicht abhalten lassen durch nichts und niemand und zu allerletzt durch unseren eigenen Stolz. Alles zu tun, was an uns liegt. Und lasst uns beten, dass Gott Gnade gibt, dass es gelingt. Es ist im Blick auf das Entstehen unserer Gemeinde in der Eichenau wiederholt die Rede gewesen vom Wunder von Riedlingen. Ja, es war ein nicht geringes Wunder, das Werden und Wachsen unserer Gemeinde. Liebe Geschwister, beten wir um ein zweites Wunder von Riedlingen, um das Wunder der Versöhnung. Das wäre kein geringeres, das wäre wohl noch ein weit größeres Wunder, dass Gott Versöhnung schenkt. Dass nicht in einem Herzen, sondern in vielen Herzen auf beiden Seiten Erkenntnis von Schuld wächst, Bereitschaft sich zu beugen. Das sind die eigentlichen geistlichen Wunder, dass Menschen in aller Konsequenz bereit sind, sich selber im Angesicht Gottes so zu sehen, wie sie sind. Und zum anderen hinzugehen und zu sagen, du, es tut mir leid, ich habe an dir gesündigt. Dass Schuld ausgeräumt wird, dass Verbitterungen weichen, dass Verletzungen heilen können, dass Versöhnung geschieht. Was wäre das für ein Fest im Himmel und auf Erden, wenn das gelänge? Es wäre wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wir wollen dieses Lied singen, heute erst noch in der Hoffnung, dass es eines Tages zu diesem Fest der Versöhnung kommen möge, in der Hoffnung, dass wir es eines Tages miteinander als Versöhnte singen. Amen.